Heute bei «Apropos».
Die besten Bücher.
Die besten Filme und Serien.
Die beste Musik.
Und die besten Podcasts.
Immer zum Ende des Jahres haben wir euch die besten Tipps aus unserer Redaktion.
Ich glaube, wer uns schon öfters gehört hat, der hat vielleicht das auch schon wieder erkannt. Das ist fast schon eine kleine Tradition, oder?
Fast schon wie der Weihnachtsbaum. Zu uns kommen Nora Zucker, Literaturexpertin vom Tagesanzeiger. Sie wird über Bücher reden.
Der Pascal Blum kommt mit den besten Filmen und Serien.
Der Matthias Möller wird Musik vorstellen.
Und die Laura Bachmann, unsere Podcast-Produzentin, sagt, welche Podcasts wir aus diesem Jahr unbedingt noch hören sollten.
Und dann kommen noch wir.
Viel Vergnügen.
Was soll man die Weihnachten lesen? Wir haben Nora Zucker bei uns im Studio. Sie ist Literaturexpertin vom Tagesanzeiger. Und normalerweise, wenn sie zu uns kommt, hat sie einen riesen Stapel Bücher dabei. Das mal nicht. Nora, wo sind die Bücher?
Die drei Bücher, die ich allen möchte empfehlen heute, die sind selbstverständlich mit den obligaten Klebezettel, die ich einmal drin habe, die habe in meinem Bücherregal, weil ich finde, die, ich weiss, was ich möchte darüber erzählen. Und dann haben die ja gesagt, es wäre schön, auch eins mitzubringen, das ich finde, ist Abfahrheit. Und das ist, ehrlich, eigentlich nach dem Lesen auf direktem Weg ins Bücherbrocki.
Komm, wir fangen mit dem an. Was für ein Buch hast du mitgebracht, das abfreit ist?
Also für mich hat 2023 literarisch wirklich mit einem Tiefflug angefangen. Und zwar mit dem neuen Roman von Brad Easton Ellis, «The Shards». Und ich muss gerade dazu sagen, es ist für mich bis heute unerklärlich. Ich stehe auf weiter Flur komplett allein da. Alle anderen im deutschsprachigen Raum haben gefunden, wow, er ist zurück, der grosse American Psycho-Autor. Und ich kann einfach kaum mögen durch die 700 Seiten durch. Und zwar aus folgendem Grund, weil ich bin wahnsinnig grosser Fan von ihm. Er ist ja eben mit American Psycho und Glamourama und Less Than Zero ist er für mich wirklich, hat er mich so ins Herz von der Popliteratur geschrieben. Und jetzt hat er einfach, finde ich, etwas abgeliefert, das ja, wo von all dem eigentlich nichts mehr rum ist. Also von seiner Sprache, wo teilweise sehr gewaltpornografisch war und seinen pointierten Dialog. Ja, ist alles sehr brav und langatmig und ich bin zum Schluss gekommen, ich glaube, es war einfach eine Valium-Tablette zu viel, die sich da der Autor eingeworfen hat. Darum, es hat mich sehr enttäuscht und ich, ja, er hat mich jetzt ein bisschen verloren, aber grundsätzlich ist es wieder das, was er gut kann. Es spielt in den 80er Jahren, es sind junge Menschen, die zu viel Geld haben, grosse Häuser von den Eltern, wo sie darauf aufpassen müssen, eben etwas zwischen den Drogen und dann wieder eben Valium oder so zu nehmen, zum Runterkommen. Und dann geht eben, und das ist ja auf einer wahren historischen Begebenheit, geht halt so ein Serienkiller durch Amerika. Und das wird natürlich dann alles ein bisschen gruselig und ein bisschen unheimlich. Aber auch dort habe ich gefunden, ah, Brad, du hast so gut können. Ich habe mich wirklich viel gefürchtet vor dir. Und jetzt habe ich gedacht, nein, ich habe ihn verloren.
Wer sich jetzt überzeugen will, ob Nora recht hat oder nicht, der muss ins Bücherbrocki. Nora, was hast du jetzt mitgebracht, was gut ist?
Ich kann gerade da anschliessen. Und zwar habe ich, und das hat mich umgehauen, Joy Williams habe ich entdeckt. Und warum ich jetzt gerade zu ihr komme, ist vor dieser Frau. Sie sitzt irgendwo in Arizona mit zwei grossen Schäferhunden, hat immer eine Sonnenbrille an und schreibt dort die absolut grossartigsten Kurzgeschichten, die ich je denen begegnet bin. Und der Brad Easton Ellis hat eben wirklich gesagt, er fürchte sich vor dieser Frau. Und ich finde das, ich kann es mir total gut vorstellen, das finde ich irgendwie wieder, spricht eigentlich schon fast wieder für ihn drum. Also, dass wir da doch auch noch ein bisschen harmonisch aus dem rausgehen. Joy Williams hat 13 Kurzgeschichten geschrieben, die im deutschen DTV-Verlag erschienen sind. Und eigentlich ist es total skandalös, dass man sie erst jetzt auf Deutsch übersetzt hat. Die Geschichten sind erschienen zwischen 1972 und 2014 und das ist darum so wichtig, weil sie komplett zeitlos sind. Also ab und zu hat man einen Automarker oder etwas, das einen kleinen Verweis macht auf eine gewisse Zeit und sonst sind das einfach 13 Geschichten, wo ich wirklich laut rausgelacht habe. Und ich bin anspruchsvoll und ich werde immer anspruchsvoller in dem, was mich unterhaltet und was mich wirklich überrascht und was ich lustig finde. Aber für alle Menschen, das ist total Geschmackssache, ist die Joy Williams wirklich, sie ist Meisterin vom Mal und vom Komischen. Und bei ihr ist es total normal, dass die Figuren, die eigentlich sehr unauffällig sind, Leben führen, wie wir auch, plötzlich irgendwie so ein bisschen seltsam werden, dass es in dem Universum von Joy Williams total normal ist, dass es eine Frau gibt, die sich plötzlich in eine Lampe verliebt. Und das klingt jetzt natürlich ein bisschen geschossen, aber das ist, geht natürlich darauf zurück, dass es eine psychologische Entwicklung gibt in dieser Figur, eine Verlusterfahrung, ein Zurückgewiesen werden in einer Liebesbeziehung, dass sie quasi dann Trost findet bei so einer Lampe. Und die Joy Williams behauptet das und erzählt uns das und wir lesen das und wir glauben alles. Und wenn Literatur so etwas kann, also so die uns so wirklich das behaupten und erzählen, dass wir nachher einen Moment irgendwie wieder uns zurechtfinden, dort, wo wir gerade sind, dann finde ich, ist das einfach eine ganz, ganz, ganz grosse Kunst. Und es sind Kurzgeschichten. Das heisst, es sagt mir immer, oh, das verkauft sich nicht, das ist ein schlechtes Genre, aber Entschuldigung. Also es kann mir niemand sagen, ich habe keine Zeit, um 15 Seiten zu lesen. Und auch wenn man nur eine Geschichte aus dem Buch liest, es lohnt sich.
Joy Williams, wie heisst der Titel von dieser Sammlung?
Total simpel, weil sie ist dann natürlich auch noch total bescheiden. Stories.
Ziemlich bescheiden, denke ich mir auch. Typ 3, Nora. Oder Typ 2 von der Guten, je nach Zählweise.
Jetzt können wir müssen wir leider einen Stimmungswechsel machen. Ich habe natürlich jetzt da nicht einfach Erbauungsliteratur mitgebracht, weil ja, die guten Bücher sind einmal auch die, die sich Themen annehmen, die sehr schwierig sind. Und wer das für mich da sehr brillant gelöst hat, ist der französische Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmregisseur. Ich glaube auch noch der Emmanuel Carrère. Und zwar hat er... Es ist von der Textsorte her, kann man sagen, eigentlich eine Gerichtsreportage. Das klingt im ersten Moment sperrig, aber weil er eben so ein gutes Gefühl hat für psychologische und philosophische Themen, hat er es geschafft, über den Monsterprozess, sagt man, über die Pariser Terroranschläge 2015 stattgefunden, während 9 Monate hat er jetzt das, also ist dort dabei gewesen, bei diesen ganzen Prozessen, hat das aufgeschrieben. Und ein Satz, den ich bis heute nicht vergesse, wo eigentlich so ein bisschen über all dem steht, dass man sich auch vorstellen kann, was einem erwartet ist, am Anfang wird Leid bezeugt und am Ende Recht gesprochen. Und das Verrückte ist ja natürlich, dass nach diesen Anschlägen, also Bataclan und so weiter, viel von diesen Täter leben nicht mehr, oder? Also Selbstmordattentäter. Und wie macht man einen Prozess, wo es eigentlich gar nicht mal direkt darum geht, die Motive von diesen Tätern gross zu verstehen, weil viel einfach auch gar nicht muss entschieden werden, ist das Recht oder ist das Unrecht, dass man das gemacht hat, sondern wirklich im Auftrag für die Aufarbeitung, die Verarbeitung von diesen noch lebenden, geschädigten Menschen, denen, die rundum Familie verloren haben. Und was mich so irgendwie beeindruckt hat, sind die Dimensionen von dem Prozess. Also man hat extra einen Saal gebaut, der genug gross war, um alle die Leute können dort drin unterbringen, also für die Anhörungen und so weiter. Und gleichzeitig, und das ist auch eine Zahl, die man sich irgendwie zuerst mal muss irgendwie so versuchen vorzustellen, es hat anscheinend 53 Meter Höhe Turm gegeben, wo nur die Ermittlungsakten waren. 53 Meter. Und das ist wie, also das ist ja für einen, sich das überhaupt vorzustellen, viel zu gross und auch das Leid ist viel zu gross. Und ich finde, alle sollen das Buch lesen. Es ist heftig, aber wenn sich jemand an das hätte anwagen sollen, das so zu erzählen, dass man irgendwie auch ein Gespür bekommt, wie die ganze juristische Sprache eben dann doch voller Emotionen ist und über die Leben von diesen Menschen entscheidet, dann ist der Autor der Einzige, den ich finde, hat sich dem davon angenommen und sie hat damit brilliert.
Nora, wir kommen schon zum letzten Tipp. Was hast du uns am Schluss noch mitgebracht?
Ich habe euch mitgebracht Mina Hava, Schweizer Autorin, blutjung. Ich finde, man soll nicht einmal irgendwie zu viel über das Biografische von Leuten verraten, aber da finde ich es trotzdem wichtig. Die ist 1998 erst geboren und hat ein Buch angelegt, wo, also wirklich, muss man sagen, ist eine Wucht. Das Buch heisst «Für Seka». Und es ist einfach bei der kompletten Literaturkritik durchgerasselt. An dem Ort, wo sie besprochen wurde, ist über den Grün Klee gelobt. Wahnsinnig, aber zum Beispiel auch einfach nicht mal auf der Shortlist vom Schweizer Buchpreis auftaucht. Und darum finde ich, möchte ich das da nochmal erwähnen, weil ich das bis heute nicht verstanden, warum die Jury das übersehen hat. Mina Hava erzählt in «Für Seka» eine Geschichte, die sehr nahe ist an ihrem eigenen Leben, aber sagt eigentlich überall, sie möchte dass ihre eigene Biografie, ihr eigenes Erleben von ihrem literarischen Stoff getrennt wird. Das kann man dann eigentlich auch bald wieder vergessen, weil das Buch fragt eigentlich gar nicht danach, weil es wirklich verhebt. Also die junge Frau, die ist damals 20 in dieser Erzählung, die kommt von ihrem Vater ein Kuvert über mit Fotos von ihrer Mutter, wo sie jung war, von sich selber als Baby, von den ganzen Verwandten. Und was passiert? Sie nimmt das Kuvert zum Ausgangspunkt auch zu erfahren, weil der Vater ist von der Familie getrennt, weil er gewalttätig geworden ist gegenüber der Mutter. Und der immer abwesende Vater führt dazu, dass die Tochter findet, ich fange an, mir meine Familiengeschichte zusammenzubauen. Und zwar die bosnische Familiengeschichte. Und dann geht sie ins Bundesarchiv zu Bern und findet dort immer mehr Dossiers über, das eine ist angeschrieben, Jugoslawien 1956 bis 1983. Und das ist schon mal historisches Material, wo die junge Autorin, 98 geboren, ja selber nur sich kann erschliessen durch das Material. Das klingt jetzt alles relativ schwer und so, aber die Sprache von dieser Mina Hava, das ist unglaublich, wie sie mit dem gewaltigen historischen Stoff und dann einer Art Montagetechnik irgendwie sich im Lesen erschreibt, also wir lesen, wie sie sich ihre Familiengeschichte erschreibt, ohne dass es dann irgendein romantisches, klärendes Ende hat, sondern eigentlich mit dem Subtext, dass man findet, man kann die eigene Geschichte erst hinter sich lassen, wenn man sie ganz verstanden hat. Und das gelingt dieser jungen Autorin auf eine Art mit Dichtersprache, mit wahnsinnig kargen Sätzen, die dann besonders schön sind. Und gleichzeitig lernt man einfach mal wieder sehr viel darüber, wie auch in der Schweiz mit diesen sogenannten Gastarbeitern umgegangen worden ist. Also so im Umgang, aber auch eben in unserer Sprache. Und ja, Mina Hava, ich bin bei ihr wahnsinnig gespannt, was jetzt kommt.
Tönt aber nicht wie ein Fall fürs Bücherbrocki. Danke, Nora.
Danke, Philipp.
Don't wipe your hands on your apron, Chef.
Jeff!
Chef!
You stir that pot for me, please,
yes,
Chef! Did you take my knife, Chef?
Did you take my pot, Chef?
Broken sauce, Chef. Need a new one.
Yes, Chef.
Still not there again, Chef.
Yes, Chef.
Say yes, Chef.
Yes, Chef.
Say yes, Chef. I'm so tough.
Yes, Chef. I'm so tough.
Fucking yes, Chef. I'm so tough.
Yes, Chef. I'm so tough.
You are not tough. You are bullshit. You are talentless.
Es soll ja Leute geben, die sich vor allem auf die Festtage freuen, weil man dann wieder mal Zeit hat, um all das nachzuschauen, was man in diesem Jahr verpasst hat. Und was man soll schauen, die besten Serien und Filme, die hat Pascal Blum, unser Film- und Serienredakteur. Pascal, was hast du uns mitgebracht?
Zuerst mal habe ich mitgebracht, natürlich «The Bear». «The Bear» ist eine Show aus den USA, wo es um ein paar junge Typen, zum Teil verwandt, zum Teil einfach befreundet geht, die in dieser Season jetzt möchten in Chicago ein Restaurant aufmachen namens «The Bear». Mhm. Und es ist, die zweite Staffel ist tatsächlich noch fast ein bisschen besser als die erste, was kaum je gelingt. Und es ist eine Familiengeschichte mit einer Episode, wo Jamie Lee Curtis irgendwann in der Mitte von dieser zweiten Staffel Matriarchin spielt, in einer Situation, die man eigentlich nur als permanente Eskalation kann beschreiben kann. Also wer die Episode mal sieht, wird sie nicht mehr vergessen. Die Peperoni im Ofen und die Eieruhren, die nicht aufhören schrillen und so weiter.
Gut, permanente Eskalation, das könnte man, glaube ich, auch ein bisschen über die ganze Serie sagen.
Ja, eine Restauranteröffnung ist eine sehr stressige Sache, offenbar. Ich habe keine Ahnung gehabt. Aber diese Season ist eigentlich nicht etwas, wo man, also erstaunlicherweise nicht etwas, wo man all die Leute viel sieht kochen, sondern es passieren nebendran sehr viele andere Sachen. Aber wenn dann das Restaurant mal offen ist und uns da dann auch ein Menü präsentiert wird, das man durchaus sich vorstellen könnte an einer Restauranteröffnung, dann merkt man schon wieder, wie stressig das Ganze ist. Ja.
Und wo kann man das schauen?
Auf Disney Plus.
Was hast du sonst noch mitgebracht? Was hat dich sonst das Jahr noch beeindruckt?
Wir haben etwas gesehen, das man noch gar nicht schauen kann in der Schweiz, das nächstes Jahr gezeigt wird, nämlich Planet Earth auf BBC. Das tönt jetzt wie eine von diesen tausenden langweiligen Naturdokus. Und das ist ja ein Natur- und Tierdoku. Natürlich ist es auch Dokumentation über den menschlichen Einfluss auf Natur und über den Klimawandel, selbstverständlich auch. Aber was es vor allem ist, ist, wenn man das dann in einer guten Auflösung und Qualität schaut, ist es wirklich einfach ein technischer Triumph. Weil was die Kameras mittlerweile können, was man da alles sieht, in welchem Detail, dass man das sieht und wie das dann auch gemacht worden ist. Wie gesagt, der Klimawandel spielt eine Rolle. Und bei der BBC hat man versucht, möglichst wenig zu reisen dafür. Das heisst, man hat lokale Crews engagiert, wo das möglich ist, und ferngesteuerte Kameras. Und was da mittlerweile alles möglich ist, das ist schon sehr beeindruckend. Also irgendeine Oktopuskolonie weit unter dem Meeresspiegel, wo irgendjemand in England dann ferngesteuert hat, um das zu filmen.
Wie so Planet Earth ja auch ausmacht, ist auch die Tonspur, die recht legendäre Stimme vom Moderator, vom David Attenborough, der es lange moderiert hat, ist er in dieser Staffel jetzt auch wieder der, der quasi die Erzählung zu diesen ganzen Bildern liefert.
Der Attenborough ist wieder dabei, er ist 97, er ist in Großbritannien natürlich schon längstens ein Star. Er macht das wieder sehr gut und er ist im Prinzip einer, der sehr stark dazu beiträgt, dass das so populär ist, nicht nur in England. Und dass das funktioniert wie zum Teil wie ein Krimi. Also man kennt das ja so ein bisschen aus dem Fernsehen. Jede Nahrungsaufnahme ist eigentlich eine Verfolgungsjagd. Hier ist es einfach erzählerische Qualität erreicht, wo man nicht mehr kann, momentan nicht kann übertreffen kann. Auch Netflix mit all diesen Naturdokus nicht, die es dort gibt.
Und jetzt auch so eine Szene, die dir so besonders in Erinnerung geblieben ist, wie jetzt der Pepperoni-Moment aus «The Bear».
Es gibt sehr viel, aber gerade am Anfang gibt es Episoden, wo eine Art Gruppe von Seehunden anfängt, ein weisses Hai vertrieben von der Küste. Das ist schon beeindruckend, ja.
Auch eine gewissermaßen permanente Eskalation.
Ja, das tierische Leben ist wirklich nichts anderes als eine permanente Eskalation.
Und dein dritter Tipp, den du uns mitgebracht hast?
Der dritte Tipp ist ein Kinotipp, der niemand wird überraschen, weil Barbie einfach das popkulturelle Ereignis war von diesem Sommer und von diesem Jahr. Ich habe es auch wirklich einen lustigen Film gefunden, was allein auf dem Erlebnis basiert, wo ich im Kino gehockt und fast vom Stuhl gehockt. Ich halte mich oft an so eigene Erfahrungen, wenn ich über Filme rede, weil es macht eigentlich Sinn, ehrlich zu sein und zu sagen, ich habe den Film sehr lustig gefunden. Und natürlich ist es ein Metafilm, natürlich geht es um Selbstanalyse, natürlich geht es um Wandel und so weiter. Aber er hat einfach extrem viele gute Pointe.
Und ein Film, der, glaube ich, auch ein paar Rekorde gebrochen hat das Jahr.
Ja, genau. Ein Milliardenerfolg. Deutlich über 1 Milliarde US-Dollar eingespielt, was ja im Prinzip bis jetzt den grossen Superheldenfilmen vorbehalten ist.
Hi Barbie!
Hi Ken! Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie.
Hi Ken.
Hi Ken.
Hi Ken.
Hi Ken.
Hi Ken.
I got us both ice cream.
Cool.
Hi Barbie.
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 Wäre das also dein Tipp für die Oscars, wo dann anfangs nächstes Jahr stattfindet?
Bei den Oscars werden die beiden Sommerfilme, die man ja hatte, Barbie und Oppenheimer, auf jeden Fall vorkommen. Es wird interessant sein zu sehen, in welcher Kategorie. Bei Barbie wird Hollywood den Film in allen möglichen Kategorien nominieren, nicht zuletzt, weil Erfolg ja auch honoriert wird. Es gibt ja genug Leute, die mit Barbie wenig anfangen können, aber sie sehen natürlich den Erfolg.
Also wer den Film bis jetzt noch nicht gesehen hat, das wäre dann mal deine dritte Sehempfehlung.
Genau, da kann man natürlich auch daheim streamen mittlerweile.
Gibt es etwas, was bei dir jetzt noch auf der Liste ist für die Festtage, wo du noch wirst schauen?
Also ich freue mich auch darauf, mal wieder nichts zu schauen. Ja. Das genau.
Ja. So als Film- und Serienredaktor.
Ja,
kleine Pause.
Oder natürlich, ja, auch nicht besonders originell, aber halt das Omelette kochen aus The Bear. Mit Bursa und mit Herdöpfelchips, ja, wieso nicht?
Danke vielmals, Pascal. Und einen guten all denen, die das auch machen.
Danke euch.
Man kann natürlich in den nächsten Tagen nicht nur Sachen schauen oder lesen, sondern man kann ja auch das eine oder das andere hören. Und die besten Podcast-Tipps, die hat unsere Podcast-Produzentin Laura Bachmann, die in den USA im Moment sogar Podcasting studiert. Also da erwarten wir natürlich nur das Beste vom Besten. Laura, was hast du uns für Hörtipps mitgenommen?
Hoi Mirja, schön zum dabei sein. Ich habe 3 Podcast-Tipps für euch parat, die mich im letzten Jahr beschäftigt haben, die mich inspiriert haben und die einfach ein grossartiger Hörgenuss sind. Yes, wollen wir mit dem ersten anfangen?
Sehr gern.
Okay. Der erste Tipp, den ich habe, heisst Retrievals. The Retrievals ja, ist eine fünfteilige Serie von Serial Productions und The New York Times. Kurz zusammengefasst, es geht um Schmerz, es geht ums Gesundheitssystem und darum, was passiert, wenn einem nicht geglaubt wird, dass man unglaubliche Schmerzen erleidet. The Retrievals erzählt die Geschichte von Frauen, die sich ein Kind wünschen und für eine künstliche Befruchtung in Behandlung gehen. Und das nicht einfach in irgendeiner Fruchtbarkeitsklinik, sondern in der von der Universität Yale. Das ist eine der renommiertesten in den USA. Mhm. Man sagt also den Frauen, die in Behandlung gehen, hey, man muss keine Angst haben vor dieser Behandlung. Es sei ein kurzer operativer Eingriff, wo man die Eizellen aus dem Uterus rausholt, um sie nachher in vitro befruchten. Es sei etwa so eine 10-minütige Prozedur. Es sei dann schnell vorbei und man werde gar nichts spüren, man werde ja betäubt. Aber die Behandlung die geht ganz anders, wie man ihnen sagt.
Mhm. Das heisst?
Das heisst, sie gehen in den OP-Saal, die Behandlung fängt an und sie spüren einen unglaublichen Schmerz. Viele Frauen die schreien auf dem Operationstisch. Nach dem Eingriff können sie nicht mehr laufen. Noch Tage später leiden sie unter den Folgen des Eingriffs. Und später kommt raus, sie sind gar nicht betäubt worden. Weil eine Krankenschwester hat Opioid geklaut. Und das über Jahre hinweg. Und es ist einfach nicht rausgekommen. Niemand hat das gemerkt.
Mhm. Unglaubliche Geschichte.
Wirklich, ja, das ist wirklich, wirklich krass. Vor allem in Anbetracht der Opioid-Krise in den USA ist das vielleicht ein Bereich, den man nicht so gekannt hat oder nicht so daran gedacht hat, auch, dass es so Auswirkungen haben kann. In dieser fünfteiligen Serie geht es um die Geschichte von diesen Frauen, die so Schmerzen erlitten haben und wie so etwas überhaupt passieren konnte. So wie es können sein, dass sich grossflächig wirklich Frauen beschweren, auf dem OP-Tisch schreien und der Arzt sagt, hey, das Betäubungsmittel nützt im Fall nicht, so, ich brauche mehr. Aber man ihnen eigentlich nicht wirklich glaubt. Also der Schmerz eigentlich nicht wirklich ernst genommen wird. Und darum, Retrievals ist eigentlich eine Geschichte darüber, wie weiblicher Schmerz toleriert und interpretiert wird und was passiert, wenn man Schmerz systematisch abredet.
Und das eben erzählt von der Besten, wie du gesagt hast, von der New York Times. Also das sehr grosse Hörempfehlung auch von mir. Sehr ein spannender Podcast. Mhm. Hast du auch noch etwas anderes, was dir von diesem Jahr geblieben ist?
Yes. Ich habe einen Tipp aus dem deutschsprachigen Raum. Und zwar Scambit. Scambit war einer meiner Lieblingspodcasts dieses Jahr. Wirklich, ich hatte so Freude, um das zu hören. Es ist eine Produktion von...
Ich glaube nicht allein.
Ja, wir haben viel über das geredet. Ja. Nein, es ist eine Produktion von Funk. Und ja, es ist einfach etwas vom Coolsten, was der deutschsprachige Raum in letzter Zeit herausgebracht hat, in meiner Meinung. Und kurz gesagt, es geht um Schach. In dieser Nischenwelt, die wirklich professionell im Schach spielen, hat sich nämlich letztes Jahr ein Skandal abgespielt, der auch grossflächig für Schlagzeilen gesorgt hat. Der Überprofi Magnus ist von einem Newcomer geschlagen worden. Und nachher hat es Gerüchte und Anschuldigungen gegeben, dass der beschissen hat. Und zwar wirklich absurd. Die Anschuldigung war mit morsenden Analperlen.
Okay.
Ja. Ja, weil beim Schach ist wie so, es hat ganz, ganz viele Regeln, wie bei diesen Wettkämpfen, wie man dort aufkreuzen muss, wie man wirklich auch kontrolliert wird, dass man keine Handys auf sich hat oder keine irgendwelche Hilfsmittel. Und es ist darum sehr, sehr schwierig, zum wirklich beschissen. Darum hat man sich gefragt, ja, okay, wie hätte das überhaupt können sein? Und da ist tatsächlich dann das Gerücht umgegangen, ja, okay, der hat Analperlen drin gehabt, wo jemandem dem anderen quasi Tipps gegeben hat, was die nächsten Schachzeuge sollten sein. Mhm. Aber ja, das müsst ihr selber hören.
Und immer ist es einfach die Geschichte, die der Podcast so gut macht?
Ich finde es mega krass, wenn ein Podcast eben schafft, zum einem Einblick geben in so eine Welt und auch in so eine Nische-Community in dem Sinn. Wo vielleicht so ein Skandal von außen relativ banal kann aussehen kann. Oder man versteht vielleicht gar nicht so, ah, ja, komm, die spielen Dinge so ein bisschen Schach. Aber ja, wenn ein Podcast schafft, um dort den Einblick wirklich machen und auch, ja, es geht um viel Geld, muss man auch noch sagen. Das sind grosse Beträge, die man dort zu gewinnen hat. Und ja, wenn man wirklich dann versteht, um wie viel das es geht und wie viel Emotion auch drinnen ist von dieser ganzen Community, dann finde ich das immer sehr gut gelungen. Ich finde, nicht nur wegen der Geschichte ist der Podcast so grossartig, sondern auch wegen dem Stil. Das Gambit geht mit so viel Witz, Lockerheit und Verspieltheit an das Thema an, wie das im deutschsprachigen Podcast-Raum eigentlich noch nie gegeben hat. Also, die grossen investigativen Serien, ja, die nehmen sich halt einmal auch so ein bisschen wichtig. Und es kann einfach auch mal ein bisschen steif sein. Und das Gambit ist das komplette Gegenteil. Es sind schnelle Schnitte, es ist von jungen MacherInnen. Die Sprache ist mega authentisch und wie sie das Thema erklären, ist einfach auch unglaublich kreativ. Mhm. Es ist mega erfrischend, wenn man so merkt, dass die MacherInnen einfach ein riesen Gaudi haben beim Machen, sich nicht so ernst nehmen und gleich so das Meisterstück an Journalismus und Unterhaltung anfetzen, wie es einfach wirklich im Deutschen so, wie ich es noch nie gehört habe.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet.
Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama.
Und was man auch noch muss sagen, meine Lieblings-YouTuberin, die Cold Mirror, ist dabei. Und ja, wenn man quasi die Crossovers noch macht, es ist genial.
Seht ihr, das sehen jetzt die Hörerinnen nicht, wie du da mit der Hand rumfuchtelst, um deiner Begeisterung Ausdruck zu verleihen. Das Gambit, das kann ich natürlich auch gut nachvollziehen, dass das Begeisterung auslöst. Wirklich sehr, sehr ein eigenständig interessanter Podcast. Ein bisschen TikTok zum Hören, finde ich.
Ja, kann man gut sagen, ja.
Also Laura, du hast uns jetzt gebracht, also eine grosse investigative Serie. Du hast uns etwas gebracht aus dem deutschsprachigen Raum, wo eher so ein bisschen locker daherkommt und lustig. Was ist noch das Dritte, das du von diesem Jahr würdest empfehlen?
Das Dritte ist etwas, das ich ganz, ganz neu entdeckt habe. Das war etwas vom Ersten, das wir im Studium hatten, hier in den USA, wo die Macherin vom Podcast, den ich gerade empfehlen würde, ist bei uns vorbeigekommen und hat uns erzählt, wie sie an das angeht, wie sie das macht. Und das war einfach mega, mega beeindruckend gewesen. Und der Podcast selber hat mich unglaublich geflasht. Ich rede von «The Heart» von der Caitlin Prest. Das ist ein Podcast, den sie eigenständig über Jahre hinweg produziert hat und auch selber wirklich einen neuen Stil reingebracht hat in die Podcast-Industrie, ja, wo sehr einzigartig ist. Sie macht eigentlich sehr so novellistische, essayistische, poetische Beiträge aus dem Leben. Es geht viel um Sex, es geht viel um Beziehungen. Es geht eigentlich immer um den Mensch und um wie der Mensch Beziehungen lebt. Und es ist sehr fest aus der Ich-Perspektive aus. Sie erzählt sehr roh und ehrlich, was in ihren abgeht. Man kann es auch so ein bisschen mit Tagebucheinträgen vergleichen, wo aber dann gleichzeitig in eine Soundwelt eingebettet ist, wo das Ganze mega cinematisch macht. Und man fühlt sich fast, als würde man eine Serie schauen, aber es ist nur auf den Ohren und es ist wirklich sehr intim und berührend. Mhm. Und ich kann den ganzen Podcast empfehlen, also wirklich jede einzelne Episode ist berührend, aber eine Serie, die sie herausgebracht hat, möchte ich speziell hier erwähnen. Und die heisst «The No».
Also «The No» wie «Nein» sozusagen.
Das «Nein», genau. Genau. In dieser Serie, das ist eine vierteilige Serie, geht es darum, wie Caitlin ihre sexuellen Grenzen erkundet. Also so von ihrer Jugend, bis sie erwachsen ist. Das Thema in dieser Serie ist Konsens, aber auch Lust. Und wie die Welt, aber eben auch wie Sex so anders ist für Frauen wie für Männer. Es geht darum, wie Nein sagen einmal mega schwierig ist. Und auch wenn man den Mut findet, zum Nein sagen oder die Kraft, dass es einmal einfach gleich nicht genug ist.
I don't know.
Like kind of keeping it sexy, but like saying like no.
The way that you're touching me makes me feel
As soon as I knew that sex wasn't an option, I became a bit of a dick.
Later, I'm gonna have to tell you that I don't want to have sex with you.
I mean, I thought that what she wanted was the same thing as what I wanted.
Do you know what I mean?
Mm-hmm. And, you know, when it wasn't that way, I felt like I was trying to make it that way.
Und ich finde, wegen all den Gründen, die ich vorher schon gesagt habe, wegen dem Stil, wegen der Ehrlichkeit, wie roh das es ist, wie cinematisch das es ist, muss das irgendwie einfach jeder hören. Das ist nicht etwas explizit für Frauen oder für Männer oder für irgendein Geschlecht, sondern es ist wirklich eine Auseinandersetzung, wie wir miteinander umgehen in Beziehungen. Und es bringt einem wirklich zum Nachdenken über die 4 Episoden raus. Und es hat bei mir auch etwas mega verändert im über so Beziehungen nachdenken. Es ist einfach wie Kino. Es ist poetisch, es ist feministisch, es ist mega durchdacht, es ist fair, es ist nicht anschuldigend. Und es ist so echt, es ist fast ein bisschen gefürchig.
Also jetzt, in dieser Zeit, wo man viel Zeit mit Freunden, Familie oder auch Partnerin oder Partner verbringt, sicher auch nicht der schlechteste Hörtipp in dem Fall, wenn ich dir so zuhöre.
Absolut. Nein, ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen.
Danke vielmals, Laura, für deine 3 Tipps.
Sehr gerne. Danke für die Einladung, Mirja.
Wir lesen, wir schauen und wir hören. Jetzt im Studio ist der Matthias Möller. Er ist Musikexperte beim Tagesanzeiger. Er hat uns verschiedenste Sachen mitgebracht. Lass doch einfach los. Was sollen wir hören über Weihnachten?
Hallo. Ja, am Ende des Jahres guckt man ja immer so, was gab es und was nicht. Und ich fand, dieses Jahr hat es nicht so ein herausragendes Album gegeben. Viele schöne Sachen. Das, was ich mitgebracht habe, was mir am meisten geblieben ist, ist das Album von Wilco namens Cousin. Wilco ist eine amerikanische Band, die so einem Genre namens Alternative Country zugeordnet wird. Und sie haben letztes Jahr tatsächlich mal ein richtiges Country-Album aufgenommen. Und das diesjährige Album Cousin ist eben sehr viel zugänglicher wieder und ein bisschen poppiger. Aber so mit den nötigen Kanten, dass es interessant bleibt und dass man auch immer wieder hin zurückkommt und es nochmal hören will.
Also für Leute, die auch nicht einfach unbedingt nur Country hören.
Ganz genau.
Mach gerade weiter.
Aus der Schweiz ist mir was aufgefallen, was gerade vor kurzem erst veröffentlicht worden ist. Ein Album und eine Band, also gleichnamig, namens Löwenzahn Honig. Das sind 3 Zürcher Musiker, The Five Baba, Long Tall Jefferson und Paul Merki, der bei Black Cedar Who Bass gespielt hat. Und das ist so ganz entspannte, zurückgelehnte Instrumentalmusik. Passt eigentlich eher an so einen schönen Herbstabend als an so einen kalten Wintertag. Aber es wärmt auf jeden Fall von innen. Und wer die live sehen will, kann die übrigens am 22. Dezember noch sehen. Das spielen sie, glaube ich, im Bogen F.
Und wie heißt das Album von ihnen?
Auch Löwenzahn Honig.
Auch Löwenzahn Honig.
Ich hätte allerdings auch noch einen Song, und das ist was vielleicht für so einen Musikkritiker ein bisschen speziell ist, weil man ja immer so ein bisschen Etepetete ist und so. ein Song, der mir wirklich geblieben ist, ist ein ungemein poppiger Song von einer K-Pop-Band namens New Jeans. Die kommt so aus dem Hause, das auch verantwortlich ist für BTS, so für diese ganz berühmten K-Pop-Buben. New Jeans ist eine Frauenband, junge Frauen sind das. Die haben einen Song gehabt, der heißt Super Shy, und das ist so unglaublich catchy, das kriegt man nicht mehr aus den Ohren.
Und das ist schon ein bisschen peinlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Nein, es ist mir überhaupt nicht peinlich. Ich finde, Musikkritiker und Musikjournalistinnen sollten auf jeden Fall viel mehr Mut zum Mainstream haben.
2 Alben, ein Song, und jetzt hast du aber noch etwas, was nicht so gelungen ist.
Ja, etwas, was mich leider so ein bisschen enttäuscht hat, ist das Album von Lana Del Rey mit dem komplizierten Titel Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? Ich muss das ablesen, ich kann das nicht auswendig. Bei Lana Del Rey hört man ja immerhin, ne? Also das ist so ein Popname, wo man denkt, okay, das muss ich mir anhören. Und das ist einfach ein Album, das mir nicht hängen geblieben ist, das mir nichts gegeben hat. Das ist leider sehr enttäuschend, fast ein bisschen anbiedernd. Da hat sie dann so Gospel-Stücke drin und so. Das wird so ein bisschen bemüht.
Dann lieber Löwenzahnhonig oder Wilco oder für einmal auch K-Pop.
Ganz genau.
Danke vielmals, Matthias.
Gerne.
Hast du auch K-Pop auf deiner Liste, Mirja?
Nein, K-Pop habe ich tatsächlich, glaube ich, noch gar nie wirklich mich damit auseinandergesetzt. Und bei dir?
K-Pop? Ja, keine Ahnung, es tut mir leid. Aber ich habe einen anderen guten Tipp. Und zwar ist der eigentlich von Anne Hebeisen. Der hat mir erzählt bei unserer Spotify. Was?
Colors of Summer?
Nein. Nein, er hat erzählt von einer Platte, die dünn und durchsichtig hört. Und zwar ist das Mr. Milano. Und da habe ich das nachher auch gehört. Und das ist wirklich ziemlich toll. Und gar nicht so italienisch.
Mhm. Den Weg habe ich tatsächlich auch gemacht. Das ist ein sehr guter Tipp, Philipp. In una palazzina viola monolocale
abitato da una signora molto anziana. Man merkt es vielleicht, wir sind nicht die grössten Musikexpertinnen und Experten. Was haben wir denn sonst noch für Sachen mitgebracht? Mirja, vielleicht ein Podcast etwas?
Ich könnte tatsächlich noch einen Podcast empfehlen. Allerdings muss ich sagen, dass der Tipp ein bisschen geklaut wäre. Weil der Tipp ist eigentlich von dir.
Ah.
Weißt du, von was ich rede?
Nein, sag.
Ein Podcast, der heisst «Ad Lusem». Ich weiss gar nicht, kann man das überhaupt als Podcast bezeichnen oder ist es eher eine Art ein modernes Hörspiel? Man weiss es nicht so genau, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr ein toller Podcast. Eine dystopische Geschichte, wo eigentlich so rundum erzählt wird mit Sounds.
Welcome to Ad Lusum OI. Who are you?
You're gonna change the way people connect forever. It's gonna be revolutionary.
Spielt in der Zukunft. Es ist spannend, es ist auch zum Teil ein bisschen gruselig. Und es ist vor allem wirklich so, als wärst du total in dieser Welt, in der das spielt, als würdest du neben diesen Leuten sitzen, die reden, neben diesen Protagonistinnen und Protagonisten. Und ja, mich hat fasziniert, als ich das gehört habe, was Audio allein auslösen kann, wie bildlich Audio am Schluss eigentlich wird, wenn es gut gemacht ist.
Und die Geschichte ist ja super. Es ist wie das Black Mirror für die Ohren.
Total, total gute Umschreibung. Philipp, jetzt hat er wahrscheinlich deinen Tipp geklaut.
Völlig in Ahnung. Ich höre ein anderes Zeug, zum Beispiel erst seit kurzem ein Podcast, der Heavyweight heisst.
Jackie?
Hey, Bruce.
I can't hear you. Where are you?
I'm at the beach.
You're at the beach?
I'm at the ocean.
Are you wearing plenty of ointment?
A lot of ointment. How are you?
I'm good. I had a medical question for you. Are outie belly buttons preferred to innies because they need less upkeep? Because I was talking to my dentist, and when I pushed him on it, he says that yes.
What?
I know.
There's a shark?
What?
He's got a baby shark. Oh, my God, he's so cute. I'm going to send you a picture. Okay, bye.
I'll wait.
Dass sie ehemalige Macher, die bei This American Life mitgemacht haben, jetzt ihre eigene Sendung gestartet haben. Und die haben so sehr nahe, persönliche Geschichten. Es gibt ganz verschiedene, zum Beispiel eins von einem Bärli, wo er Künstler ist und sie seine Muse. Und sie sind zwar schon lange nicht zusammen, aber er malt nur sie das ganze Leben lang. Und das wird dann so extrem toll erzählt. Kann ich wirklich allen sehr empfehlen.
Mhm. Hast du auch noch etwas anderes, wo du würdest empfehlen, um jetzt über die Festtage noch zu schauen oder hören oder lesen?
Habe ich. Alle, die Lust haben auf Spionagegeschichten, ich empfehle wirklich Mick Herron, das ist ein englischer Krimi-Schriftsteller, der «Slow House»-Serie geschrieben hat. Die kann man auf Deutsch lesen oder auf Englisch. Ziemlich lustig, ziemlich schnell, ziemlich spannend. Und wer keine Lust hat auf Lesen, der kann die ersten drei Staffeln auf Apple TV schauen. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Die Hauptdarsteller ist Gary Oldman und es ist eine richtig tolle Serie.
Wenn man sich entscheiden müsste, Buch oder Serie?
Zuerst das Buch und dann Serie, wie man das früher noch gemacht hat.
Wie man das so schön macht, genau. Ich habe tatsächlich auch noch ein Buch mitgenommen, aber ein bisschen anders geartet. Wir haben ja durch das, dass wir den News-Podcast machen, sehr viel damit zu tun, dass wir uns ständig mit der Aktualität befassen müssen. Und gerade dieses Jahr war das ja zum Teil auch ein bisschen erschlagend gewesen zwischen ihnen. Und in einem von den Momenten, wo es gerade ein bisschen viel gewesen ist, hat mir jemand einen Podcast empfohlen. Und du siehst, ich gebe da eigentlich nur Empfehlungen weiter, die irgendwie aus meinem Umfeld oder aus meinem Freundeskreis kommen. Mit der österreichischen Schriftstellerin Eva Menasse. Das ist ein Podcast, den wir auch gerne nochmal verlinken können, wo sie über den Nahost-Konflikt geredet hat, aber auf eine Art und Weise, wo eben nicht so wie es schnelle News geschehen ist, sondern wirklich so eine Art des Inhalten und so ein bisschen über, auf einer Meta-Ebene über das ganze Geschehen nachdenken. Und ich fand es wirklich etwas vom Spannendsten und vom Intelligentesten gefunden, wo gesagt wurde zu dieser ganzen Situation. Die Eva Menasse, wir hatten auch ein grosses Porträt von ihr im Magazin und sie hat auch ein neues Buch herausgegeben, das ich jetzt gerade angefangen habe zu lesen und bis jetzt sehr gut finde, das ich auch bekommen habe von einer Freundin. Sie hat ein Buch geschrieben jetzt über Debatten in der Digitalmoderne, das heisst «Alles um nichts sagen». Schon sehr ein schöner Titel. Und sie denkt darüber nach, wie so die sozialen Medien gesellschaftliche Debatten verändern. Es ist echt ein dünnes Buch, auch recht dicht, wenn man es anfängt zu lesen. Aber die Eva Menasse wirklich eine grosse Empfehlung. Sehr, sehr eine schlaue Frau, die, wenn sie etwas sagt, auch etwas zu sagen hat.
Alles und nichts. Ich habe zum Schluss auch noch einen Tipp von einer Frau, von einer Schriftstellerin. Es ist harte Kost. Die Frau heisst Fernanda Melchor. Das Buch heisst «Paradeis». Und es ist eine sehr brutale Geschichte aus Südamerika, von einer Gates-Community, wo ein Mitarbeiter, ein Gärtner zusammen mit einem, der dort wohnt, regelmäßig abstürzt oben. Und das ist eine Geschichte, die brutal anfängt und noch viel brutaler aufhört, die aber ein recht genauer und recht gescheiter Kommentar ist zu Arm und Reich, zu den grossen Gegensätzen der heutigen Zeit. Sehr zu empfehlen.
Ich weiss nicht, ob wir jetzt mit dem aus dem Podcast aussteigen können.
Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir müssen ein bisschen erbaulich aufhören. Und zwar, ich habe an dieser Stelle schon einen Geschichtspodcast vorgestellt aus England. Der ist immer noch grossartig, «The Rest is History». Aber in der Zwischenzeit gibt es eben auch einen aus der Schweiz. Und zwar von einem sehr guten Bekannten von uns, Alan Cassidy, der früher einen Böse geschafft hat und auch den Amerika-Podcast gemacht hat. Er tut zusammen mit Mirko Melone einen Geschichtspodcast machen, der heisst «Überall Geschichte». Und das ist richtig toll zum Hören.
Mit welcher Folge sollen wir einsteigen?
Ich würde allen vorschlagen, einzusteigen mit dem Aldo Moro und der Brigade Rosse. Dort lernt man wirklich recht viel, was man so nicht gewusst hat vorher.
Ich weiss nicht, ob das gerade so die Leichtigkeit ist zum Abschluss von diesem Podcast.
Mirja, hast du vielleicht noch etwas?
Ja, nein, aber ich kann einfach noch darauf hinweisen, dass wir bei «Apropos» in den nächsten 2 Wochen nochmal ausgewählte Folgen von diesem Jahr wiederholen. Die Folgen, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind.
Und wir machen in der Zwischenzeit ein bisschen Ferien. Schöne genau. Weihnachten, Mirja.
Schöne Weihnachten. Wir sind zurück am 3. Januar. Bis dann.
Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.